Wir sind nicht allein und wir machen unser christliches Leben auch nicht allein. Und wir haben auch nicht nur irgendwie einzelne Gruppen, die für sich irgendwie welche Ideen haben, zum Beispiel die Royal Rangers, die wie pfadfinderisch unterwegs sind. Oder wir hatten mal ein Frauensportangebot, das steht auch nur für sich, sondern wir sind Gemeinde. Und es gibt verschiedene Bereiche in unserer Gemeinde. Es gibt Dienstbereiche, es gibt Kleingruppen, wo du andere Menschen kennenlernen kannst, mit denen zusammen wachsen kannst. Und es gibt diesen Gottesdienst. Und das Schöne an diesem Gottesdienst, er drückt das aus, dass wir nicht alleine sind. Dass wir nicht nur in unserem Team für uns irgendwie rumwursteln oder in unserer Kleingruppe, sondern dass es ein größeres Ganzes gibt, was sich Gemeinde nennt. Wir sind Gemeinde und wir lieben es, am Sonntag uns zu begegnen, uns zu sehen und zu merken, hey, es gibt noch mehr als mich, es gibt mehr als meine Kleingruppe, es gibt das hier, was wir Gemeinde nennen. Wir sind. Und wir sind nicht nur, wir haben auch einen Auftrag. Wir sind unterwegs im Auftrag des Herrn. Ein Zitat von den Blues Brothers, ich weiß nicht, wer den Film kennt. Manche haben ihn rauf und runter gesehen, vielleicht andere noch gar nicht. Zwei Typen aufgewachsen in einem Heim, was auch von Nonnen geleitet wurde, was irgendwie Schwierigkeiten hat. Und sie machen sich auf den Weg, um Finanzen zu sammeln, um das Heim am Leben zu behalten. Das ist ihr Auftrag. Und auch wir als Gemeinde sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Wir sind, aber das ist nicht alles, weil da steckt etwas hinter. Ein Auftraggeber, der uns ausrüstet, der uns befähigt, der will, dass wir als Gemeinde dieser Welt einen Unterschied machen, dass wir wohltuend sind für diese Welt, für unsere Stadt, für die einzelnen Orte, wo wir auch unter der Woche als Einzelne oder als Gruppen hingestellt sind. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Ich war 3 Wochen in Quarantäne, unterwegs ist geil. Also zu Hause sein und nicht raus dürfen, mal nicht zu Hornbach können oder Leute besuchen oder treffen. Ich bin sehr froh, meine Familie sie haben zu dürfen. Aber trotzdem, irgendwann merkt man so Lagerkoller, ich will hier raus. Ich will nicht nur an diesem einen Platz bleiben, ich will unterwegs sein. Und manchmal haben Gemeinden, vielleicht auch wir, so stehen wir in der Gefahr, dass wir uns dieser Quarantäne ganz wohlfühlen. Am liebsten bleiben wir für uns, dann stecken wir auch keinen an. Das hat sich der Auftraggeber aber anders gewünscht. Der hat sich gedacht, hey, verteilt euch ordentlich unter die Leute, dass ihr ordentlich ansteckend seid, weil ich möchte, dass noch viele dazukommen, dass viele mich, dass viele Jesus Christus kennenlernen und hören, was er für uns getan hat. Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Und ich habe in Newsletter ein paar Sätze dazu geschrieben, die ich euch nochmal vorlesen möchte. Was würde Jesus sehen, unser Auftraggeber, wenn er durch die Straßen von Oldenburg spazieren würde? Wem würde er sich zuwenden? Wo würde er stehen bleiben, einen Moment verharren? Was würde ihm Freude bereiten und was Kummer? Welchen Menschen sieht er, den ich vielleicht gar nicht im Blick habe? Und vielleicht auch, von welchen Menschen würde er sich entziehen? Wir wollen uns als Gemeinde auf den Weg machen, unsere Stadt zu erkunden, zu spüren, zu merken, zu fühlen. Wo sind wir hier? Wo hat Gott uns hingestellt? Was möchte er durch uns bewirken? Wir wollen uns inspirieren lassen von Gottes Geist. Janik, fand das ein gutes Beispiel oder was du erzählt hast. Ich gucke in Wohnungen herein und ich wünsche mir, dass Gottes Geist da hineinkommt. Wie kommt er denn da hinein? Gottes Geist wohnt in jedem Christen. Wenn du zu Menschen hingehst, wenn du in ihre Wohnung kommst, dann ist Gottes Geist an diesem Ort, so wie er auch heute hier unter uns ist. Wir wollen uns inspirieren lassen von Gottes Geist und lernen, mit seinen Augen unser Umfeld wahrzunehmen. Worauf kommt es an? Was sieht Gott, was wir manchmal nicht sehen? Wo ist Gott bereits am Werk? Es ist ja nicht so, es gibt ja diese Mission, Menschen, Christen müssen sich bewegen, müssen andere Menschen erreichen und Gott ist am Werk. Gott ist am Werk in uns, aber auch in unserer Stadt, an den Menschen, die hier wohnen. Und wir können versuchen, ihm so ein bisschen in die Karten zu gucken und es mit hineinziehen zu lassen in seiner Liebe zu den Menschen, in denen er den Menschen begegnen möchte. Unser Gemeindestadtteil Bloerfelde, dort, wo wir uns hier gerade befinden, und die Menschen, die darin leben, hat Gott uns besonders aufs Herz gelegt. Aber darüber hinaus wollen wir offen sein für die Orte, wo Gott uns hinstellt. Und darum soll es auch so ein bisschen gehen in dieser Predigt und in dem, was uns so in diesem Jahr bewegt als Gemeinde. wo führt Gott uns hin, was möchte er uns zeigen, wo möchte er uns gebrauchen, wo dürfen wir in seinem Auftrag unterwegs sein. Und wir gucken in die Bibel dazu und lernen so, was ist da passiert, wie hat Gott da Menschen gebraucht. Und das Erste, was wir haben, Josua und Kaleb. Josua und Kaleb waren zwei Männer vom Volk Israel. Israel ist in der Wüste unterwegs, auf dem Weg ins verheißene Land. Und sie kommen am Ende an, nach gar nicht so langer Zeit, und senden Kundschafter aus, die das neue Land erkunden sollen. Und es sind 12 insgesamt. Und alle 12 berichten, es ist ein gutes Land, es ist ein schönes Land, es ist fruchtbar. Es gibt auch Widerstände dort, es gibt andere Völker, die da leben, die uns nicht gerade positiv gesinnt sind. Und dann wird so ein bisschen diskutiert, soll man das jetzt machen, soll man es sein lassen? Und Josua und Kaleb sagen, wir können das. Lass uns dieses Land in Besitz nehmen, was Gott uns verheißen hat. Er hat gesagt, ich will euch dieses Land geben. Und ja, es wird schwierig werden, aber Gott ist mit uns. Wir stellen den Schwierigkeiten unseren großen Gott gegenüber. Das kannst du auch in deinen persönlichen Schwierigkeiten machen, da, wo du herausgefordert bist. Ich habe gestern eine Küche aufgebaut, jedenfalls versucht, für meine Schwester. Habe dann alles eingebaut, das Spülbecken eingelassen, die Arbeitsplatte. Dann war das eine gebrauchte Küche, habe ich den Wasserhahn da alles eingesetzt. Platte festgeschraubt, alles Silikon versiegelt. Am Ende wollte ich dann um die Schläuche anschließen. Jetzt sind es aber irgendwie 3 Schläuche gewesen und nur 2 Anschlusshähne. Dann habe ich die angeschlossen, Wasser aufgedreht, dann kam es aus dem 3. Schlauch wieder raus. Und dann habe ich irgendwie hin und her meinen Schwager angerufen, der sagte, ja, das ist dann, wenn da ein Boiler zwischengeschaltet werden muss. Und jetzt war das Problem, dass dieser Wasserhahn, der wieder raus muss. Und es war aber alles schon fest. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal... Ich zeig das nicht. Ich lag dann auf dem Rücken in dieser Küche unten drin, hab noch versucht, da oben ranzukommen an diese Muffe, die diesen Wasserhahn von unten gegengeschraubt wurde, und ich kam nicht mehr ran. Und so war es dann gestern Abend, 19:30 Uhr, die Küche sah ganz gut aus, der Wasserhahn läuft nicht und ich kam nicht weiter. Ich hab gesagt, Gott, bitte hilf mir doch, dass ich da weiterkam. Und er hat mir ich hab dann mit meinem Schwager angerufen, der hatte die Idee, wie man das machen kann. Es läuft doch nicht, ich merke, ich habe meine Grenzen. Aber ich darf auch in diesen Grenzen zu Gott kommen und ihm das sagen. Manchmal schenkt er die Lösung sofort, manchmal gibt er mir einen Tipp, wie es weitergehen kann. Große Schwierigkeiten. Wir dürfen in unseren kleinen Alltagsgeschichten, Herausforderungen, in unseren großen Schwierigkeiten diese Gott gegenüberstellen. Wir dürfen auch als Gemeinde sagen, boah Gott, wenn du uns dahin berufst, dann wollen wir diesen Weg gehen. Wir dürfen auch Schwierigkeiten wahrnehmen, aber wir sagen immer, Gott ist groß. Gott ist mächtig, Gott hat diese Welt in der Hand, er hat sie geschaffen. Welche Schwierigkeit kann denn da zu groß sein? Und diesen Prozess, den würde ich Anbetung nennen. Gott groß machen, ihn preisen, zu sagen, Gott ist alles möglich, wir haben es gesungen und wir glauben an ihn. Und alles, was uns widerfährt, was wir vielleicht bewältigen können oder was uns überfordert und wo wir scheitern, über alles erheben wir unseren Gott, weil wir an ihn glauben, weil er über allen steht, weil er alles in der Hand hat. Und in dieser Zuversicht, in dieser anbetenden Haltung wollen wir leben und miteinander unterwegs sein als Gemeinde. Gott ist alles möglich, wir glauben an ihn. Die Kundschafter sind in Kanaan unterwegs. Und sie berichten davon und sie sagen, Gott ist groß, er hat uns das verheißen, wir können dieses Land einnehmen. Jetzt machen wir einen großen Sprung ins Neue Testament zu dem Apostel Paulus, der lief mal durch Athen. Und als er so durch Athen läuft, guckt er sich die Stadt an und ist erschüttert. Im Innersten erschüttert. Paulus war Jude gewesen, ein Gott, sonst keiner. Jetzt geht er durch diese Straßen von Athen und sieht sie voller Götzen. Und er ist erschüttert aus seinem Herzen von diesem geistlichen Zerfall, von diesen religiösen Irrwegen, die ihm dort begegnen. Was macht er jetzt damit, als er auf die Athener trifft? Er geht auf den Marktplatz, dort, wo das Leben tummelt, wo man sich trifft, wo sich ausgetauscht wird, wo Neuigkeiten verbreitet werden. Und er kommt ins Gespräch. Und was ich so spannend finde, dass diese Erschütterung, die er wahrnimmt, als er mit geistlichen Augen durch Athen geht, dass es das nicht ist, was er den Menschen vorwirft. Ganz im Gegenteil, er sagt, ihr Athener, ihr seid außergewöhnlich religiöse Leute. Gerade ist er erschüttert, jetzt lobt er sie oder hebt hervor, beschreibt, was sie für außerordentlich religiöse Leute sind. Er geht respektvoll mit ihnen um, auch wenn er ein Problem hat mit diesen Götzen, mit diesen Statuen, die Gott repräsentieren sollen, verschiedene Götter. Und er sagt, diese Statuen sind kunstvoll, sind das Ergebnis von menschlicher Erfindungskraft und Kunstfertigkeit. Aber ich möchte euch darüber hinaus noch einem anderen Gott erzählen. Also wahrnehmen, was ist hier los? Erschüttert sein, aber nicht die Brücken zu den Menschen abbauen, abreißen, sondern aufbauen. Respektvoll mit ihnen umgehen. Aber auch direkt sein. Am Ende sagt Paulus, Gott ist gnädig. Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit eure Schuld vergeben werden kann. Aber es wird einen Tag geben des Gerichts. Und du kannst dich entscheiden, ob du Gottes Gnade annehmen möchtest, in dieser Gnade leben möchtest, dass Jesus alles von dir genommen hat und du befreit, erlöst, gerecht vor Gott dastehen kannst. Oder du stehst so vor Gott. Wie willst du vor Gott treten? Also das ist Paulus. Wahrnehmen, erschüttert sein, Brücken bauen, gucken, was ist so dieser Schlüssel zu dieser Stadt? Aber nicht mit dem Evangelium hinter dem Berg zurückhalten. Wir möchten in diesem Jahr als Gemeinde Gebetsspaziergänge machen durch alle Stadtteile, vielleicht auch über das nächste Jahr hinaus, und immer einen Monat lang ja einen Stadtteil so in den Fokus nehmen. Und dabei werden wir immer einen Termin angeben, wo man sagen kann, an diesem Termin gehen wir mal durch diesen Stadtteil, so wie Paulus das gemacht hat, durch Athen und lassen das auch so auf uns wirken. Gucken, was passiert an uns, was macht das mit uns, was nehmen wir wahr, was erschüttert uns, was freut uns und ja, wo liegt uns vielleicht Gott noch etwas besonders aufs Herz. Und das haben wir vorgestern das erste Mal gemacht und gesagt, okay, wir starten hier im Bloerfelde so als Basis und gehen mal durch die Straßen und lassen uns von Gott inspirieren. Und immer wieder beten wir für die Menschen, die uns hier begegnen, für die Situationen, die uns hier wichtig werden. Da hat Gott ganz viel getan und unglaublich viel verschiedene Dinge bewegt, die uns wichtig geworden sind, weil wir zum Beispiel an einem Kindergarten vorbeigegangen sind oder an einer Schule, an einem Einkaufsbereich oder einem Spielplatz. Und immer wieder hat uns Gott Sachen gezeigt und wichtig gemacht. Ein Vers uns ist dabei auch wichtig geworden, der steht im Malachi 1, Vers 11. Dort heißt es, denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name herrlich unter den Völkern und an allen Orten wird meinem Namen ein Räucheropfer und ein reines Opfer dargebracht. Denn mein Name ist herrlich unter den Völkern, spricht der Herr Zebaoth. Das ist revolutionär für diese Zeit des Alten Testamentes, dass dort ein Prophet sagt, im Gottes Auftrag, dass an allen Orten alle Nationen, ich sag's mal übersetzt, Gott anbeten werden. Und in unserem Stadtteil gibt es viele Nationen. Und wie schön könnte es sein, wenn das, was Malachi hier beschreibt, Wirklichkeit wird. Dass aus allen Nationen, die in unserem Stadtteil, ich gehe mal weiter, in unserer Stadt leben, in unserem Land leben, Menschen Gott anbeten. Deshalb wollen wir unterwegs sein. Altes Testament, die Kundschaft da. Neues Testament, Paulus, der viele Gemeinden gegründet hat. Jetzt möchte ich mit euch noch einen Blick auf Jesus werfen. Matthäus Kapitel 9, die Verse 35 bis 38. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagt er so zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus ist unterwegs. Der bleibt nicht in seinem Wohnort hängen, sondern er macht sich auf den Weg durch die Städte und beobachtet und handelt. Er ist in Bewegung. Und so heißt es am Anfang, er sah, als er die Scharen von Menschen sah. Jesus nimmt wahr. Wahrnehmen mit seinen Sinnen, was ist hier los, was passiert hier, was für Menschen sind da, was bewegt sie und was ist vielleicht auch ihre geistliche Not. Mit seinen Sinnen sein Umfeld wahrnehmen. Manchmal vergessen wir das oder wir sind nur noch visuell unterwegs. Aber mal durch die Gegend gehen, mal hören, riechen, fühlen und offen dafür sein, was Gott einem zeigen möchte. Das sehe ich hier bei Jesus, in seinem Land, in seinem Volk unterwegs, offen für das, was da um ihn herum passiert. Er sah. Und das macht was mit ihm. Etwas ergreift von ihm Besitz, als er diese Menschen sah, die dort unterwegs sind. Es ergriff ihn tiefes Mitleid. Jesus ist ergriffen, da passiert was mit ihm. Und ich glaube, dass wenn wir unterwegs sind, wenn wir uns bewegen, wenn wir unsere Sinne schärfen und unseren Draht zum Heiligen Geist haben, der in uns lebt, dann werden uns Dinge nicht kalt lassen, dann werden uns Dinge aufs Herz gelegt werden. Wir werden ergriffen werden. Wir können das gar nicht fassen. Das wird mit uns passieren, wenn wir uns da öffnen. Jesus ergriff tiefes Mitgefühl. Und ich habe den Eindruck, er ist überfordert. Jesus sieht diese vielen Menschen und ihre Bedürfnisse. Und er heilt viele, er kümmert sich um die Kranken. Er erzählt ihnen von Gott und wie sehr Gott sie liebt und was Gott in ihrem Leben tun möchte. Aber er ist überfordert. Hier sind so viele Menschen, die erschöpft sind, die Nahrung brauchen, die keinen Hirten haben. Und was macht Jesus, als er überfordert ist? Er beauftragt 12 Männer zu beten. Diese Überforderung führt dazu, dass Jesus Menschen auffordert, ins Gebet zu gehen. Hier seine 12 Jünger. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Ich, Jesus Christus, Mensch geworden, kann das hier nicht alles regeln. Und selbst wenn er alle Menschen in Israel irgendwie begleiten könnte, gibt es ja noch mehr auf der Welt. Gab es noch mehr Menschen auf der Welt. Und deswegen sagt er, bittet Gott, dass er weitere Menschen schickt, die Menschen auf dem Herzen haben, die unterwegs sind, die Hirten sind, die Menschen versorgen, beschützen, lehren und leiten. Bittet den Herrn. Jesus unterwegs, mit offenen, wachsamen Augen, ergriffen von der Not der Menschen, fordert seine Jünger auf, zu beten. Das ist eigentlich sehr, sehr schlau von ihm, nicht zu sagen, ich mache das jetzt hier alles, versuche die Welt alleine zu retten, sondern ich bitte Gott, dass er mehr Menschen schickt, die mit mir dieses Anliegen teilen, den Menschen nachzugehen. Wir gehen in ein anderes Evangelium, Lukas Kapitel 10, die Verse 1 bis 2. Dort heißt es, danach bestimmte der Herr, Jesus, 72 andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch sind nur wenig Arbeiter da, bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Jesus schickt voraus. Jesus schickt seine Jünger, hier jetzt 72 schon mal, voraus, dass sie in diese Städte und Dörfer und Gegenden gehen. Voraus heißt, da kommt einer hinterher. Gott will da hineinkommen in diese Gegenden. Und er gebraucht die Menschen, seine Jünger, um das vorzubereiten, um das Kommen von Jesus vorzubereiten. Jesus sendet uns. Und da bin ich wieder bei Yannick und Gottes Geist in den Wohnungen der Menschen. Gott sendet dich voraus zu den Menschen, weil er durch dich den Menschen begegnen will. Und ich finde das ziemlich verrückt, dass Gott das tut. Ich kann es nicht verstehen, dass der allmächtige, allwissende, allgegenwärtige Gott auf dich setzt. Dass er auf mich setzt mit meinen Fehlern, meinen Unzulänglichkeiten, meinen Unglauben, meiner Bequemlichkeit und sagt, mit dir will ich's machen. Dich beauftrage ich dich. Mit dir möchte ich unterwegs sein. Ich schicke dich voraus zu den Menschen und ich werde durch dich diesen Menschen begegnen. Ich weiß nicht, warum er das macht. Er könnte es doch selbst viel besser. Aber eins ist klar, er hat sich entschieden, es so zu machen. Mit dir, mit uns als Gemeinde. Und wenn wir stehen bleiben, uns einigeln, die Menschen nicht mehr wahrnehmen, dann wird weniger passieren. Gott wirkt durch dich. Er hat sich dazu entschieden. Und er gebraucht dich und es kommt auf dich an. Auf das, was du tust oder lässt. Jesus schickt voraus, er kommt hinterher. Gott schickt dich, sendet dich, beauftragt dich. Und er, manchmal geht er voraus, manchmal kommt er da hinein. Und jetzt was Schönes zu zweit. Alleine ist es schwierig, manche Pioniere können das, für mich wäre das nichts. Zu zweit, man muss nicht allein unterwegs sein. Jesus sendet immer zwei aus, damit sie sich gegenseitig stützen, tragen, motivieren können. Und das ist gut. Freitag waren wir zu dritt gewesen beim Gebetsspaziergang und es war ziemlich kalt und es war dunkel und ich hatte noch andere Termine und auch ein bisschen Stress und wäre ich alleine gewesen, hätte ich gesagt, okay, mache ich ein anderes Mal. Aber wir waren zu dritt und sagt, okay, wir sind jetzt hier zu dritt und wir ziehen los und wir ermutigen uns und wir tragen uns gegenseitig durch diese Zeit hindurch und das tut gut. Und so möchte ich ermutigen, es nicht immer so alleine zu probieren, sondern mit jemand anderem unterwegs zu sein. Das hilft total und das trägt einen durch, wenn man auch mal eine Flaute hat, dann zieht der andere einen mit. Gott will nicht, dass wir uns alleine abmühen und alles alleine schaffen. Aus seiner Kraft und mit anderen Christen zusammen dürfen wir unterwegs sein. Wo kann es sein, dass Jesus dich gerade vorausschickt, dass er dich gebrauchen möchte, dass du merkst, boah, ich bin hier in einem Umfeld von Menschen oder an einem Ort, wo ich merke, Gott möchte hier etwas tun. Was ist in deinem Umfeld los? Wo siehst du Not? Wo hast du so einen Blick, wo du merkst, boah, hier muss sich etwas verändern, hier kann es nicht so bleiben, hier möchte ich von Gott gebraucht werden. Bist du bereit, wenn Gott sagt, hier möchte ich durch dich wirken? Jesus schickt voraus. Das ist ja auch eine Ehre, dass er seine Jünger gebraucht und er fordert uns heraus. Aber es beruhigt ja auch zu wissen, dass Gott mit uns ist. Gehen, unterwegs sein und beten. Gerd hat gesagt, wir haben viele Menschen, die mitarbeiten, das ist total gut und wir freuen uns, wenn jeder sowas hat, wo sagt, boah, das ist meine Aufgabe, hier bringe ich mich ein. Und er hat gesagt, beten kann man immer und beten ist nicht das, wenn man nichts anderes kann, sondern eine von den wichtigen Aufgaben, die Reich Gottes voranbringt. Was macht Jesus? Er sagt, ich brauche Leute, die dafür beten, dass hier mehr Menschen dazukommen, dass hier etwas geschieht. Unser Gebetsleben braucht Futter. Ich glaube, wenn man sich einschließt in einen Raum für den Rest seines Lebens, um ganz Gott zu gehören, um ihm alles hinzulegen, ich glaube, das Gebetsleben wird müde werden. Weil ich glaube, wir müssen sehen, wo Gebet notwendig ist. Wir müssen Not wahrnehmen und das wird unser Gebetsleben voranbringen, weil wir merken, boah, ich muss hier anfangen zu beten, damit etwas verändert, damit hier Menschen hineinkommen, weil mich das überfordert. Da braucht es Gottes Wirken. Jesus schickt seine Jünger auch nicht in stille Kämmerlein, sondern er schickt sie ja gerade los. Und da ist so beides dabei. Betet um weitere Mitarbeiter, aber wartet nicht, bis die da sind, sondern geht selber los. Und die Jünger ziehen los und auch sie dürfen Kranke heilen. Was für ein großes Wunder das, was dort geschieht. Jesus gebraucht sie als Hirten für die Menschen. Aber er sagt, 72 sind immer noch zu wenig. Einer schafft es nicht, 12 wären besser, 72 sind gut, aber das reicht noch nicht. Deshalb betet weiter für Mitarbeiter, die dort hineinkommen, die sich senden lassen und die wiederum für andere beten. Heute sind mehr als 72 Leute hier im Gottesdienst allein. Und mit diesen 72 hat es mit angefangen. Ich möchte euch bitten, ebenfalls ja, dafür zu beten, dass Gott weitere Menschen schickt, die an seinem Reich mitbauen, die für Menschen da sind, die diese Stadt oder ihren Stadtteil sehen und für die Menschen, ja, den Menschen wohltun. Jesus versetzt seine Jünger in Bewegung, damit sie sehen, damit sie ergriffen werden, damit sie sich überfordert fühlen und Gott um Hilfe bitten, damit sie um Mitarbeitende bitten. Nicht allein aus dem Wissen heraus, dass weitere Menschen gebraucht werden, sondern aus der Not, der Überforderung. Solange du das machst, was du alleine alles kannst, brauchst du nicht für andere Menschen beten. Aber wenn du anfängst loszugehen und siehst, boah, diese Not, und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mal kurz an Not in eurem Umfeld denkt, an Menschen, denen es schlecht geht, die leiden, Körper, Seele, Geist. Ich fühle mich da oft hilflos. Und dann kann man manchmal jemandem etwas weiterhelfen und es war dann so ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein. Und das muss ich aushalten lernen. Aber Jesus zeigt mir auch, wie ich dieser Not effektiver begegnen kann, indem ich für weitere Menschen bete, damit die Not gelindert wird. Wenn Jesus dich überfordert hat, nicht um dich fertig zu machen, um dich klein zu machen, sondern damit du vor Gott auf die Knie gehst, weil du merkst, dass deine Kraft nicht reicht. Und ich muss an die Lego-Tage denken. Wir haben jetzt Lego-Tage geplant, das heißt, in der Aula wird eine große Lego-Stadt aufgebaut. Es können 45 Kinder teilnehmen an 3 Tagen. Und es gibt eine Sache, die überfordert mich bei dieser ganzen Aktion, als ich es gehört habe im Vorbereitungsseminar. Man braucht am Ende 20 Leute, die 4 Stunden diese Lego-Stadt wieder abbauen. Und ich bin ja, und ich erzähle das nicht aus Werbegründen jetzt, meldet euch nachher bitte gerne, ich bin ja sehr optimistisch. Und ich bringe Dinge ins Rollen und ich habe auch oft so Glauben und Vertrauen, aber das stresst mich, dass am Sonntagnachmittag Ostern sich 20 Leute finden, die bereit sind, hier zu hocken und Lego auseinander zu bauen. Und wozu hat das geführt? Dass ich angefangen habe zu beten für Mitarbeitende, die sie da hinzukommen, die sich einbringen, die am Ende hier mit abbauen werden. Und wenn wir immer nur unsere Möglichkeiten arbeiten, das, was wir überschauen, können wir sagen, ja, dafür habe ich genug Ressourcen an Zeit, an Geld, an Kraft, an Mitarbeitenden, dann arbeiten wir ein Stück weit immer unseren eigenen Möglichkeiten. Wenn wir anfangen zu träumen und Dinge anzugehen, die über dem liegen, was wir selber leisten können, dann führt das dazu, dass wir überfordert sind, dass wir zweifeln und dass wir anfangen zu beten. Und dann passiert das, was Jesus sich wünscht, dass wir für mehr Menschen beten, die hinzukommen, damit mehr Menschen geholfen werden kann. Und ja, das ist ein bisschen Licht am Tunnel. Es gibt Menschen, die dazukommen. Ich habe schon ein paar Gebetserhörungen erleben dürfen, jetzt auch in Bezug auf die Lego-Tage. Ich merke, cool, da passiert was. Gott erhört mein Gebet. Und Gott erhört auch dein Gebet. Es ist immer die Frage, wie macht er das, welche Art und Weise, was mit den Dingen, wo es schwierig ist. Aber beten lohnt sich. Beten wird dazu führen, dass sich Dinge verändern, die verändert werden müssen. Gott ist nicht auf mich angewiesen, aber er hat sich entschieden, mich in meiner Schwachheit zu gebrauchen. Gott ist nicht auf dich angewiesen, aber er hat sich dazu entschieden, dich mit deinen Begrenzungen zu gebrauchen, um sein Reich hier in dieser Stadt, in deinem Umfeld aufzubauen. Jesus führt in die Überforderung, nicht damit du aufgibst, nicht damit du es aus eigener Kraft schaffst, sondern damit du geistlich effektiv wirst. Und alles alleine machen ist auch geistlich nicht effektiv. Geistlich effektiv wirst du, wenn du dich herausfordern lässt und dich Jesus Auftrag stellst. Und wenn du Gott um weitere Menschen bittest, die mit anpacken, weil sich dann viel mehr bewegen kann, als wenn du es alles alleine schaffen möchtest. Es gibt Pastoren, die haben so eine Mentalität und die wollen es alles alleine bewirken. Die reiben sich auf, geben sich auf, weil Gottes Reich muss da gebaut werden. Und so kann es jedem anderen auch gehen, dass wir uns aufreiben, dass wir müde sind, dass wir nicht mehr weiter wissen, dass wir fragen, wofür mache ich das alles und es bringt doch sowieso nichts. Dann fang an, das Gott zu sagen und sagen, Gott, ich kann das nicht alleine. Bitte schenk mehr Menschen, die hier mitwirken, um dein Reich zu bauen. Die Jünger sollten nicht nur beten. Das ist ja auch schön für alle, die sich auch gerne beteiligen und übers Beten hinausgehen. Sie sollten Pastoren, Hirten sein. Und das meine ich nicht im Sinne von dieses Pastorenberufs, den es irgendwie in unserem Land gibt. Sondern du kannst Pastor, Hirte sein für die Menschen, die Gott dir aufs Herz legt. dorthin, wo er sich stellt. Du kannst ihre Nöte sehen, du kannst sie vor Gott legen, du kannst sagen, Gott, wie soll ich dem begegnen? Die Jünger sollten nicht nur beten, sie sollten Hirten sein für die Menschen, die ihnen auf ihrem Weg begegnen, und sie wollten ihnen wohltun, einen guten Dienst tun. Zum Abschluss möchte ich euch noch eine Person aus der Kirchengeschichte vorstellen, und das ist Benedikt von Nursia, ein Mönch, der auch den Benediktinerorden begründet hat. Und alles, was er so lehrt und gesagt hat, lässt sich ganz gut zusammenfassen mit dem nachstehenden Satz. Ich versuche das mal in Latein zu lesen. Ora et labora et lege, Deus adest sine mora. Deutsch geht besser. Bete und arbeite und lies, Gott ist da ohne Verzug. Und das fasst es für mich sehr gut zusammen. Bete. Fang an zu beten, damit sich etwas bewirkt in deinem Umfeld. Aber werd auch selber Teil dieses Auftrags und lindere Not, bring dich ein dort, wo Gott dich hingestellt hat, und sei wachsam für das, was er dir zeigt. Dann lies, dabei informiere dich. Und das Letzte finde ich eine unglaublich schöne Zusage. Gott ist da ohne Verzug. Das hat jemand gesagt vor 1500 Jahren, und ich glaube ihnen. Gott ist da ohne Verzug. Bete und arbeite und lies, aber wisse, Gott ist da ohne Verzug. Wie geht's euch? Seid ihr in Bewegung? Bin ich in Bewegung? Was sehe, höre, rieche, schmecke und fühle ich? Und was macht das mit mir? Was überfordert mich? Ich möchte dich ermutigen, diese Woche zu gehen und das so zu trainieren. Hinzusehen auf Dinge, auf die du sonst so eher vorbeigehst. Vielleicht mal die Augen zuzumachen, dich irgendwo hinzustellen, in die Natur, in die Stadt, und zu hören und wahrzunehmen. Was ist hier los? Und wo merke ich, dass Gottes Geist mich antreibt, weil er zu den Menschen möchte und mich dort gebrauchen möchte? Und wir dürfen Gott sagen, was uns überfordert, wenn wir Dinge wahrnehmen. Und dann ist die Frage, resigniere ich, setze ich allein auf meine Kraft, oder bin ich bereit, das einzusetzen, was Gott mir geschenkt hat, und ihm alles andere zu beten? Ich möchte mit uns beten. Danke, Gott, dass du uns berufst, dass du dich entschieden hast, was für eine Ehre, dass du uns gebrauchen möchtest, uns fehlerhafte, begrenzte Menschen. Du möchtest durch uns dein Reich bauen. Du willst uns gebrauchen, damit Menschen hören, dass du sie lieb hast, dass du ihnen ihre Schuld vergeben möchtest, dass du sie segnen möchtest. Und du willst das nicht nur möchten, du willst, dass das erfahren wird, dass Menschen deine Liebe erfahren, spüren, schmecken, sehen und aus ihrer Verlorenheit herausgerissen werden. Das möchtest du auch an diesem Sonntagmorgen tun. Du siehst, wer hier heute ist und sagt, ich brauche Jesus. Ich höre diese Predigt, da geht es ja um Christen, die unterwegs sind, aber ich bin doch selbst noch verloren. Danke, Gott, dass du diese Menschen siehst. Und danke, dass wir ja zu dir beten dürfen. Und so möchte ich ja stellvertretend für diese Menschen beten. Gott, ich bin verloren. Ich brauche deine Liebe. Ich sehne mich nach dir. Ich will von dir gefunden werden, und ich sehe meine Schuld, die mich herunterzieht, mit der ich nicht vor dir bestehen kann. Ich bitte dich, dass du mich frei machst. Ich will, dass du mein Gott bist, und ich will von dir gesandt werden, um diese Welt zu verändern. Danke, Gott, dass du ein Gott bist, der Gebete erhörst. Und ich bitte dich für uns als Gemeinde, jeden Einzelnen, der hier ist, dass du uns sehen machst in dieser Woche. Dass wir Menschen wahrnehmen, an denen wir schon 30 Mal vorbeigegangen sind, auf einmal spüren, Gott sendet mich zu diesem Mensch, um ihn zu ermutigen, um für ihn zu beten, um ihm etwas Gutes zu tun. Danke, dass du uns gebrauchst als Gemeinde und jeden Einzelnen. Bitte führe und leite uns besonders in dieser nächsten Woche. Amen. Wir werden weitergehen als Gemeinde, vielleicht nächstes Mal mehr als 3 Leute, wer weiß. Ich würde mich freuen. Am 11. März, 18.30 Uhr geht's wieder los in den nächsten Stadtteil. Beten, spazieren, nachdenken, sich von Gott inspirieren lassen. Zum Abschluss habe ich noch ein Video für euch. Das hat der Paul vorbereitet, Paul Gode. Und da sind Bilder von unserer Stadt drauf, auf der Höhe aufgenommen. Und das ist so der erste Schritt, mal sehen, mal wahrnehmen, was macht das mit mir, was nehme ich wahr in dieser Stadt und was bewegt mich daran, so ein bisschen Vorschau auf das, was vielleicht diese Woche in deinem Leben passieren wird. Am Ende haben wir den Blick von der Wiese, wo letztes Jahr die Gottesdienste auch stattgefunden haben. Und wir sehen, wie Boerfelde so langsam die Nacht übergeht.